HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
I was five going on six.
Im Sommer 67 war er 5, na, fast schon 6, rannte hier barfuß herum, staubte Viertel-Dollar-Münzen bei Passanten ab und kaufte sich dafür Love Burger.
Eine Zeit lang gab es echten Gemeinschaftsgeist in Haight-Ashbury. So etwas wie eine alternative Gesellschaftsform. Wir teilten fast alles. Privateigentum war nicht so wichtig. Jedenfalls nicht für die Gruppe, der ich angehörte.
There were bare feet and bare breasts and bare everything.
Bloße Füße, nackte Brüste, nackte alles Mögliche. Heute scheint das relativ normal, aber damals war das absolut bizarr.
Diese jungen Leute waren mutig genug, alle möglichen tiefschürfenden Fragen an die Gesellschaft zu stellen, in der sie lebten. Sie trieben es so weit, alles in Frage zu stellen.
Die Blumen im Haar, sie werden noch einige Male anklingen. Es war ein besonderer Sommer vor 50 Jahren, an den wir heute erinnern. Der Sommer der Liebe, der Summer of Love. San Francisco wurde überschwemmt von jungen Leuten, die einfach eine gute Zeit haben wollten. Das Wort Chillen war noch gar nicht erfunden, noch nicht in aller Munde, aber dafür umso mehr Drogen. Wer Teil der Hippie-Bewegung war, der war mindestens bekifft oder im Rausch psychedelischer Drogen. Klar war, diese jungen Amerikaner mit den Blumen im Haar, die wollten den Vietnamkrieg nicht und den Kalten Krieg auch nicht und schon gar nicht das Leben ihrer Eltern. Sie wollten Love and Peace. Auch wenn vieles in der Rückschau verklärt wird, dieser Sommer war ein Anfang, ein Aufbruch. Bräuchten wir wieder einen Summer of Love, jetzt 50 Jahre später? Ohne psychedelische Drogen vielleicht, aber mit jeder Menge positiver Energie? Friede, Freude, LSD, der Mythos vom Summer of Love. In San Francisco kann man den Eindruck bekommen, dass er nie wirklich aufgehört hat, dieser Sommer 1967.
Es ist eine ziemlich bunte Gruppe, die sich an diesem warmen, sonnigen Nachmittag in San Franciscos Golden Gate Park zusammengefunden hat. Putzjung sind sie alle nicht mehr, dafür sonnengegerbt und sehr relaxed. Einer trägt nur Shorts und Halstuch und hat einen alten, umgedrehten Farbeimer zur Conga-Trommel umfunktioniert. Michael Dodson spielt Gitarre. Er und seine Freunde jammen jeden Nachmittag hier auf einer Bank gleich an der grünen Wiese. Für die Zuhörer natürlich kostenlos, einfach zum Spaß.
I was born and raised here. All 68 years.
Dodson ist 68. Er wurde in San Francisco geboren und erinnert sich noch gut an den Sommer vor 50 Jahren.
And, was quite an experience going back.
Es war schon ein Erlebnis. Die Leute hatten eine andere Einstellung als heute. Ich habe Jimi Hendrix und Janis Joplin gesehen, wie sie kostenlos hier im Park Konzerte gegeben haben. Deshalb spielen auch wir immer kostenlos.
Saw Hendrix play in the park, saw Janis Joplin play in the park, a lot of freebies. That's why we play free in the park all the time.
Lavadio Lombardi hat sich einen Schlapphut über seine langen, dunklen Haare gezogen. Er war 1967 erst 11, erzählt er. Und weil er damals auf der Straße lebte, war er froh, dass sich zwei Hippie-Mädchen seiner annahmen.
Yes, I was here in 67. I was running around Golden Gate Park and the hippie chicks took care of me because I was a street boy and I'm really happy about that.
Natürlich sind es heute nicht mehr 100.000 wie 1967, aber Althippies gehören in San Francisco einfach zum Straßenbild. Nur ein paar Gehminuten entfernt, ebenfalls im Golden Gate Park, liegt das städtische De Young Museum. 50 Jahre nach dem Summer of Love begeht das Museum das Jubiläum mit einer großen Ausstellung. Die Glasfassade grüßt den Besucher mit Aufklebern, die an riesige Ansteckbuttons erinnern. Liebe ist der ultimative Trip, steht auf einem. Colleen Terry ist Kuratorin der Ausstellung. Sie erzählt, dass der Sommer 1967 undenkbar wäre ohne den Januar 66. Da feierte Ken Kesey, Autor des Romans Einer flog über das Kuckucksnest, in San Francisco das TRIPS Festival.
Ken Kesey was part of a government-sponsored investigation into the possibilities of LSD.
Kesey hatte als Versuchsperson an einer von der US-Regierung finanzierten Untersuchung über das Potenzial von LSD teilgenommen. Die Droge wurde erst im Oktober 66 verboten, war also im Januar noch völlig legal. Kesey wollte den Leuten LSD nahebringen und gab sogenannte House-Partys, auf denen sich die Besucher einem Acid-Test unterzogen. Jeder auf dem dreitägigen Trips Festival war unter Drogen. Der Punsch, den die Leute tranken, war mit LSD versetzt.
But everyone who was there was dosed. The punch was dosed with LSD.
Ein Jahr später, im Januar 67, führte das Human Bee-In im Golden Gate Park die Idee des gemeinsamen Rauschs weiter. Zu dem Drogen- und Musikfestival kamen schon 30.000 Leute.
All of a sudden a lot of media attention was directed towards San Francisco.
Auf einmal wurden die Medien auf San Francisco aufmerksam. Davor blieb die Hippie-Bewegung relativ für sich. Aber nun zogen die Medienberichte Unmengen von jungen Leuten an, die etwas Lebensveränderndes erleben wollten. Im Sommer 1967 kamen fast 100.000 in die Stadt.
That summer, nearly 100,000 young people descend upon the city.
Und natürlich spielte Musik eine Rolle. Janis Joplin, The Grateful Dead, Jefferson Airplane. Die kostenlosen Konzerte im Golden Gate Park, von denen Hippie-Musiker Michael Dodson heute noch schwärmt. Allerdings überforderte der Ansturm an Leuten das Haight-Ashbury-Viertel, benannt nach der Kreuzung zweier Straßen gleich neben dem Golden Gate Park. Bald häuften sich in der überfüllten Gegend Berichte über Obdachlosigkeit, Hunger und Drogenprobleme. Im Oktober 1967 trugen Aktivisten bei einem Trauermarsch unter dem Titel »The Death of the Hippie«, die Hippie-Bewegung des Sommers, symbolisch zu Grabe. Die Veranstaltung sollte junge Leute anhalten, lieber zu Hause Hippies zu werden, als nach San Francisco zu kommen.
Wolfgang Stuflesser hat für uns den Geist des Summer of Love in San Francisco aufgespürt. Entspannte Atmosphäre, ein rücksichtsvolles Zusammenleben, Raum für Kreativität und neue Ideen. Das wollten die Hippies und das haben sie auch umgesetzt. Das Museum Folkwang zeigt gerade eine Ausstellung über Plakate zum Summer of Love. Diese Plakate brachten nämlich ganz neue Bilderwelten. Und zum Glück gibt es zwei Sammler, die die Stücke zur Verfügung gestellt haben. Kuratiert hat die Ausstellung der Leiter des Plakatmuseums Folkwang Essen, René Gronert. Schönen guten Abend, Herr Gronert.
Ja, guten Abend, ich grüße Sie, Frau Rink.
Was war neu an der bunten Bilderwelt in San Francisco 1967?
Ja, eigentlich eine ganze Menge. Es ging ja darum, die neue Musik, die da aufbrach, also die wichtigsten Namen wurden ja schon erwähnt, alle haben da ihre ersten Schritte gemacht, Janis Joplin, Jimi Hendrix, die Doors und so weiter und so weiter. Und zu dieser neuen Musik mussten ja irgendwelche neuen Plakate auch gemacht werden, um anzukündigen, was da los ist. Und da gab es eine ganze Reihe junger Leute, die haben dann einfach losexperimentiert und haben sich an verschiedenen Dingen ein Vorbild genommen, zum Beispiel an der Interaction of Colors Farbenlehre von Josef Albers. Das sind diese flirrenden Farben. Oder es gab eine Ausstellung der Wiener Sezessionsplakate, diese wunderbaren Schriften als Ornament, die eigentlich aus dem Japanischen übernommen wurden, die Idee. Das waren so die Grundlagen und danach ging es eigentlich sehr schnell, es explodierte in den Farben, in den Formen, vor allem in der Typografie, die wurde sozusagen unleserlich oder nur mit sehr viel Mühe zu entziffern. Also es ging sehr, sehr schnell, dass eigentlich alles, was man bekommen konnte als Vorbild, benutzt wurde und herauskam eine knallbunte, unleserliche und hochinteressante Kreativleistung, die über das ganze Jahr dann auch andauerte.
Dieses Unleserliche, also man kann ja selten auf den ersten Blick erkennen, wofür das Plakat eigentlich wirbt. Das widerspricht doch allen Regeln, oder?
Das ist richtig, aber wie der Kollege aus Los Angeles oder San Francisco schon berichtete, es ging ja darum, die Regeln zu brechen und so war es auch hier. Wes Wilson hat zum Beispiel, einer der wichtigen Entwerfer, hat gesagt, also mein Plakat, dafür muss man mindestens 3 Minuten stillstehen, um das zu entziffern und das in einer quirligen und hektischen Stadt. Das heißt, dass sich zurücknehmen und rausnehmen aus diesem ganzen Prozess war ein wichtiger Punkt. Außerdem war der Zielgruppe völlig klar, wie man das liest. Und wer es halt nicht lesen konnte, na gut, der kam wahrscheinlich auch nicht zum Konzert. Also es hat so eine ganz eigenwillige, eigenständige und doch funktionierende, aber völlig atypische, plakative Weise, die dort angeschlagen wurde.
Also es war das Ausprobieren, das einfach Neumachen. Worum ging es den Machern denn, wenn es nicht sein sollte, dass man auf dem Plakat erkennen konnte, wofür geworben wurde?
Doch, die Zielgruppe hat es ja schon erkannt. Die hat ja ihre Ästhetik erkannt. Das war ja die Ästhetik, die auf den Kleidern zu sehen war, die Ästhetik, die auf den in den Zeitschriften zu sehen war. Es gab Oracle, das Magazin und all diese Dinge. Also das war schon eine sehr umfassende Gestaltungs, ich will nicht sagen Stil, das ist ein bisschen viel, aber doch eine einheitliche Gestaltung. Und wenn man solch ein buntes Plakat sah, dann wusste man, das ist was für mich. Da gehe ich jetzt hin und jetzt gucke ich und mache mir die Mühe und krieg raus, wann und wo da was los ist. Also das war schon, ich will nicht sagen raffiniert, aber doch eigentlich sehr gut abgestimmt auf das, was insgesamt dort lief, dass man sich raushält aus dem anderen und seine eigenen Sachen macht, und die hat man auch erkannt.
Diese Plakate waren zum Teil erstaunlich klein. Warum das?
Ja, das ist so, dass man in den USA ja bis heute nicht die Infrastruktur hat, die wir in Europa haben, also mit Litfaßsäule und Anschlagflächen und all diesen Dingen. Diese kleinen Plakate sind vor allem für die Innenräume, für die Bauzäune, für vor allem auch für diese Strommasten und die man für die Straßenbahn braucht und auch für die Lichtmasten, für diese großen Laternen. Dort hat man die angeklebt, und natürlich, wenn die zu groß sind, dann kann man gar nichts mehr erkennen, weil man dreimal rumlaufen muss. Also durften die eine bestimmte Größe eigentlich nicht überschreiten.
Ein ganz neuer Stil, sehr farbenfroh, sehr experimentell. Wie lange hat sich dieser Stil denn gehalten?
Na, das ist wie mit all diesen Dingen, die man auch davor und danach gesehen hat. Wenn die Dinge so intensiv sind, so explosionsartig auftreten, dann sind sie irgendwann mal... Ich will nicht sagen langweilig, aber man ist es einfach zu anstrengend, wieder und wieder solche Dinge zu sehen. Und das hat sich dann Anfang der 70er Jahre relativ schnell mit 68 anfangend wieder beruhigt im weitesten Sinne. Das heißt, die Typografie war wieder lesbar, es kamen Fotos hinein, Fotomontagen vor allem. Es ging dann so ein bisschen in die Normalität wieder zurück.
Diese Arbeit der Menschen, die Plakate gemacht haben, die war ja sehr intensiv. Bei den Hippies hat man oft so das Gefühl, ach ja, die haben da halt gesessen und haben schön Musik gehört und ein bisschen gekifft. Aber offensichtlich gab es da noch ganz andere Richtungen.
Ja, sicher. Also selbst die Musik kommt ja nicht von alleine. Da müssen sie ordentlich proben. Und das ist vielleicht ein Image und vielleicht eine verkürzte Idee davon. Aber natürlich gab es alle möglichen Spielarten und Variationen. Also die haben nicht nur rumgehangen, die haben natürlich ganz viele Dinge gemacht. Die haben sich politisch engagiert, die haben sich sozial engagiert, die haben alle möglichen Leuten unterstützt, Kriegsdienstverweigerer und. Also das ist eine sehr viel breitere thematische, Informationsmenge, denen sie sich gewidmet haben, und Themen, die sie beackert haben. Also das eine Vorurteil mag stimmen, aber... Das war nicht nur, es ging auch nicht unbedingt um freie Liebe zum Beispiel. Es ging schon darum, die Geschlechterrollen in Frage zu stellen. Ja, diese harten Schnitte der US-Soldaten, und da auf einmal liefen die Männer mit langen Haaren rum, die Frauen mit Zöpfen, so wie die Indianer, die auch als Minderheit empfunden wurden, so wie sie selbst auch. Und also all diese Dinge spielen da sehr, sehr eng ineinander. Das war ein sehr viel größerer Kreis von Bewegung und von Kreativität, als wir uns das vielleicht so aus der Entfernung hier bei uns vorgestellt haben.
Und die Geld verdient haben, die haben dann zum Teil eben auch andere bezahlt, also für andere etwas bezahlt, zum Beispiel Rechtsanwälte, die das selbst nicht stemmen konnten.
Ja, es gab auch reiche Hippies natürlich, und es gab natürlich auch die Konzerte, die mit deren Einnahmen dann solche Dinge bezahlt wurden. Man hat also auch die Weinleser in den kalifornischen Weinbergen unterstützt bei Streiks. Oder man hat auch dieses Bürgerkomitee unterstützt, der friedlichen schwarzen Widerständler sozusagen, der Bürgerrechtsbewegung. Denn wir dürfen nicht vergessen, in diesem Jahr ist ja nicht nur der Höhepunkt des Vietnamkrieges, sondern ist es ja auch der Höhepunkt der Rassenunruhen in den USA. Und sie setzen sich mit diesen Leuten in Verbindung. Und die schwarzen Musiker und die weißen Musiker spielen erstmalig, nur nicht allzu häufig, aber immerhin zusammen, und alles funktioniert. Also das sind alles so Dinge, die sind ganz erstaunlich. Sie gründen die Free-Klinik-Bewegung, denn die ganzen 100.000 muss ja jemand mal zum Arzt. Und die meisten waren sehr jung, die dorthin gingen und sind von zu Hause abgehauen. Die hatten wenig Geld. Also hat man so eine Klinik organisiert, wo die Ärzte umsonst arbeiteten und so weiter. Und diese Bewegung gibt's heute noch. In den USA ist ja ein bisschen anders mit den Krankenversicherungen.
Ja.
Und jetzt wird es wieder modern werden.
Da könnten wir den Summer of Love in dieser Hinsicht auf jeden Fall wieder brauchen. Sie erleben jetzt viele junge Leute, die sich in der Ausstellung die Plakate ansehen. Wie reagieren die heute auf diese 50 Jahre alten Dinge?
Ja, das ist für uns immer so eine Frage, wenn wir sowas Altes zeigen, dann ist es häufig so, dass sie das als alt empfinden, und dann ist es auch nicht so prickelnd, nicht so sexy oder wie immer man das dann nennt. Aber hier ist es anders. Diese Farben und diese Formen und die Lightshows und all die Dinge, die da noch dazugehören, die wir auch ein bisschen zeigen, Das sind schon Dinge, die offensichtlich sozusagen den jugendkulturellen Ursprung treffen. Und die sind da sehr interessiert und lange drin und unterhalten sich und haben ihren Spaß dabei und fragen sich auch Dinge. Also das ist schön zu sehen, wie die wirklich jungen Leute gerade jetzt in den letzten Tagen vor den Zeugnissen, die hier gerade heute ausgegeben wurden, wie die dann da durchfegen und sich da wirklich erfreuen und interessiert schauen. Doch, doch, schon.
Die Hippie-Kultur funktioniert auch im Jahr 2017. Die Ausstellung im Museum Volkwang in Essen ist noch bis zum 3. September zu sehen. Ganz herzlichen Dank, René Gronert, Kurator der Ausstellung und Leiter des Plakatmuseums Volkwang in Essen. Der Sound von 1967, der ist wichtig für unsere Sendung und der beginnt mit dem Frühling 67, mit Velvet Underground, den Doors und Donovan.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday It's just the wasted years so close behind. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly.
Mellow yellow, Friede, Freude, LSD, der Mythos vom Summer of Love, HR2 Kultur der Tag. Was hat unsere vierstellige Geheimzahl für die Bankkarte mit dem Jahr 1967 zu tun? Das werden wir gleich von Marius Kaller erfahren. Er hat sich das Jahr 67 genauer angeschaut. Nicht nur den Summer of Love, sondern all die anderen Ereignisse, die wir mit ins Bild nehmen müssen, um zu verstehen, was damals in den Köpfen der jungen Leute vorging, die nach neuen Idealen gesucht haben. In diesem Jahr ist die Musik aber natürlich nicht wegzudenken. Dem Ruf dieses Songs hier sind Tausende gefolgt.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
Und mit diesen Blumen im Haar pilgerten die Hippies in Scharen nach San Francisco und darüber hinaus. Scott McKenzie's am 13. Mai 1967 erschienene Hymne propagierte die Flower Power und lockte die Jugend zu Musikfestivals und Love-Ins. Aber die Blumenkinder träumten nicht nur von heiler Natur und Frieden auf der Welt. Sie demonstrierten auch gegen die brutale Realität des Krieges in Vietnam. 1967 war das Jahr, in dem mit 108.000 Bombardierungen und 226.000 Tonnen abgeworfener Bomben der Krieg einen Höhepunkt erreichte. Flower Power konkurrierte mit Napalm. Allen Ginsberg war der Poet der Zeit. Die Atmosphäre des Jahres 1967 beschreibt er so.
1967 was a remarkable year because this solitary individual consciousness
1967 war ein bedeutsames Jahr, weil das einzelne, einsame Bewusstsein, das seit Mitte der 50er viele Individuen entwickelt hatten, plötzlich zusammenkam. Es gab keinen rationalen Grund, dort zu sein, nur den der gemeinsamen Party, die Zeit zusammen zu verbringen.
Auch in Deutschland existierten die Extreme nebeneinander. Am 1. Januar 1967 wurde die Kommune 1 in Berlin gegründet. Freie Liebe statt Kleinfamilie. Dazu der Joint und natürlich die Popmusik. Das waren die Zutaten, aus denen die Kommunarden um Fritz Teufel und Rainer Langhans die konkrete Rebellion fertigen wollten. Der Song, der alles auf den Punkt zu bringen schien, stürmte im Juli die Charts.
All you need is love.
Erwartungsgemäß konnten sich dem nicht alle anschließen. Reza Pahlavi etwa, Schah von Persien, brauchte Waffen, um seine Herrschaft zu verteidigen. Und der Westen lieferte sie bereitwillig. Als der Schah im Juni 1967 Berlin besuchte, demonstrierten die Studenten und lieferten sich ein Gefecht mit Jubelpersern und Polizei. Plötzlich fiel ein Schuss.
Ich stand am Rande dieses Hofes und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Er war völlig passiv, ja. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte.
Der Tod von Benno Ohnesorg verschärfte die Konfrontation zwischen den Rebellen und der Staatsmacht. Kurt Georg Kiesinger war Kanzler der Republik, ein ehemaliger Nazi. 1967 fand auch ein Kampf der Generationen statt. Die Vergangenheit trat gegen eine aufmüpfige Jugend an. Im Windschatten der großen Auseinandersetzungen fanden aber auch kleinere Entwicklungen statt, deren Bedeutung den Zeitgenossen nicht klar gewesen sein dürfte. Wolfgang Hilberg erfand die Funkuhr. Ab jetzt konnte die Uhrzeit elektronisch übertragen werden. Und in Großbritannien hatte John Shepherd Barron knapp die Öffnungszeiten seiner Bank verpasst und konnte kein Geld mehr abheben. Frustriert sann er auf Abhilfe. Und so gab am 27. Juni 1967 in London Anfield Town der von ihm entwickelte Bankautomat die ersten Geldscheine heraus. Und 1967 entschied sich auch, dass die Geheimzahl, die PIN, 4 statt wie ursprünglich geplant 6-stellig wurde.
Weil ich mir meine 6-stellige Armeenummer noch merken konnte, wollte ich ursprünglich auch einen 6-stelligen Code. Das habe ich meiner Frau erzählt und die meinte, mehr als 4 Zahlen kann ich mir nicht merken. Also habe ich das ganze System geändert auf einen 4-stelligen Code, was dann zum weltweiten Standard wurde, nur wegen meiner Frau.
In der großen Politik spielten diese Veränderungen damals natürlich keine Rolle. Im Verlaufe des Jahres verschärften sich die Konflikte, weltweit. Im Oktober wurde Che Guevara in Bolivien ermordet. Flower Power, Widerstand gegen den Krieg in Vietnam. Am Ende des Jahres war völlig unklar, wohin der Weg gehen würde.
Was eine Zeit. Wie erkennt man einen Hippie? An den langen Haaren, den Blumen im Haar und an der bunten Kleidung vielleicht. Mode ist auf jeden Fall wichtiger Bestandteil dieser Gegenkultur, denn natürlich ging es auch immer darum, sich optisch abzugrenzen vom biederen Lebensstil der Eltern. Antonella Giannone ist Professorin für Modetheorie und Geschichte und Bekleidungssoziologie an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Schönen guten Abend, Frau Professor Giannone.
Guten Abend.
Gab es im Summer of Love sowas wie einen Dresscode?
Ja, also von einem Dresscode würde ich nicht sprechen, weil also wenn man an Code denkt, denkt man so an Regeln und an Vorschriften. Ne? Mhm. Die gab es bestimmt in einer Art und Weise, aber ich würde eher von einem Stil sprechen, ne? Weil in diesem Wort also mehr Freiraum ist für diesen ganzen Konstellationen von Zeichen und von Kleidungselementen, die Hippies dann präsentiert haben.
Ne? Und welche Elemente machen diesen besonderen Hippie-Stil aus?
Dieser Hippie-Stil oder diese Kleidungskultur, die Hippies so für sich entwickelt haben, so ist sehr heterogen. Da gibt es sehr viele Elemente. Es gibt zuerst eine sehr große Auseinandersetzung mit nicht-westlichen Kleidungskulturen, die aber eben nicht so wie sonst in der Mode so die Kulturen sind, die mit Luxus verbunden sind, mit einer Idee von Exotik, mit einer Idee von Ferne, sondern eben Elemente aus anderen Kulturen, die man so auch in Secondhand-Läden gefunden hat und dann für sich selbst benutzt hat und personalisiert hat. Ne?
Es war ja auch so, dass die meisten, die dahin kamen, einfach ein paar Sachen zusammengepackt haben zu Hause und die hatten ja nicht viel Geld, um sich jetzt neu einzukleiden.
Genau, also genau, das ist auf jeden Fall keine Kleidungskultur, die im Zeichen des Luxus steht. Ne? Das ist so eine Kultur des Do-it-yourself, dass die bestimmte Techniken auch, also mit Freude bestimmte Techniken aus anderen Kulturen für sich ausprobiert hat. Also wir denken zum Beispiel an diese Batik-Konstellation oder auch an ganz einfachen traditionellen Stricktechniken und so weiter. Und auch eben so diese Idee des Mischen, des Zusammenkombinieren, des die Collage, was wir da auch an dieser Kultur haben. Und zwar eben diese Kombination auch von Kleidungsstücke, die aus ganz verschiedenen Garderoben kommen und die dann so zusammen getragen werden und die auch so in einer billigen Form gekauft werden konnten. Und die Materialien selbst, ne, die sie benutzt haben, also aus denen diese Kleidungen bestanden, waren auch so eher günstige Materialien. Also sehr viel Baumwolle und eben sehr viel recycelt Kleidungsstücke aus unterschiedlichsten Herkünften. Ne.
Kommt da auch so ein Element rein, dass man an Nachhaltigkeit gedacht hat, an Wiederverwertung?
Ja, auf jeden Fall. Das war auch so eine starke Komponente von dieser gesamten Jugendkultur. Es war eine Kultur, die eigentlich gegen bestimmte Werte der westlichen Gesellschaft war. Also die hat diese Gegensein offen getragen. Und natürlich gibt es da so diese Idee der Wiederverwertung von Sachen, die es schon gibt. Also es gibt schon eine ganz klare ökologische Auseinandersetzung mit der Kleidung. Also es ist auch so in der Form, könnte man fast sagen, eine Mode, die gleichzeitig eine Gegenmode ist, weil sie sich gegen diese Idee, dass die Mode vertreten hat, die offizielle Mode vertreten hat, gesetzt haben. Also diese Idee, dass etwas gilt nur für eine Saison, also das war schon irgendwie eine Mode, die oder eine Art, sich zu kleiden, die sehr mit dem Selbst verbunden waren.
Und das deutlich länger als nur eine Saison lang. Es war die Zeit, in der die Frauen ihre BHs weggeworfen haben. Die Pille hat erst eine sexuelle Befreiung gebracht. Gibt es da in der Mode dann auch so etwas wie einen Pillenknick?
Ja, auf jeden Fall könnte man sagen, dass diese Kultur generell mit einer Befreiung verbunden ist, mit einer Befreiung des Körpers von bestimmten Zwängen, die auch durch die Kleidung kommen. Also eine Befreiung, die eigene Sexualität und den eigenen Körper in öffentlichen Räumen, in Verbindung mit anderen Menschen zu erleben.
Da würde man jetzt erstmal an den Minirock eher denken, an körperbetonte Sachen, aber die Sachen waren eben zum Teil auch sehr weit und wallig.
Ja, die waren sehr weit, die waren sehr farbenfroh, die waren sehr unterschiedlich und die Kombinationen waren aus heutigen Perspektiven sehr gewagt. Man hat auch so wirklich bestimmte Regeln des guten Geschmacks in Bezug auf, wie man Farben kombiniert und so weiter. Die waren natürlich auch sehr weit, aber in dieser Weite hat man auch so eine andere Körperfreiheit erleben können als zum Beispiel in engeren Kleidungsstücken. Aber es war nicht nur so diese Weite zu beobachten, zum Beispiel von den Röcken oder so, von den Jacken. Aber es gab auch so eine Inszenierung der Nacktheit. Und zwar nicht nur im weiblichen Bereich, sondern auch im männlichen Bereich. Das war so eine neue Kultur der Nacktheit, die in diesem Kontext entstanden ist.
Was hat sich denn über die Jahre hinübergerettet in unsere Zeit? Welche Designer haben die Flower Power aufgegriffen? Wo finden wir Hippie-Mode-Elemente heute?
Also ich meine, das ist heutzutage, erleben wir so eine Tendenz, alle unterschiedlichen Subkulturen oder alle unterschiedlichen Bezüge auf anderen Kulturen zusammen zu mischen. Das ist so ein Sampling, was die Mode immer wieder da macht. Und die Hippie fallen auch in diesen Praktiken, verschiedenen Stilen zusammen zu mischen. Also wir sind eher so in dieser Epoche, wo die unterschiedlichen Stilen zusammengemischt werden. Aber auf jeden Fall diese Referenz zu dieser Konstellation von Blumenkleider, von weiten Röcken, von langen Röcken, findet man auch isoliert, könnte man sagen, bei manchen Designern. Mir fällt ein zum Beispiel Gucci. Gucci hat in einer Kollektion 2016 ganz klare Bezüge gehabt auf diese Art der Musterungen, auf diese Art der Schnitte von bestimmten Kleidungsstücken gehabt. Also das wäre jetzt so ein ganz neues Beispiel von einer Kollektion, die vor kurzem eben diese Kultur ganz klar wieder ins Leben gerufen hat.
Vielen Dank, Antonella Giannone, für Ihren Blick der Bekleidungssoziologin auf diesen Summer of Love. Und damit sind wir musikalisch auch in diesem Sommer angekommen. Hauptband der Acid Tests war Grateful Dead mit Sitting on Top of the World. Die Rolling Stones waren dabei und Moby Grape mit Hey Grandma. Der Song, weil die Mädels aussahen wie ihre Großmütter in ihrem Vintage-Look.
She's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together.
I feel so strong, but I
Viel Freude, LSD, der Mythos vom Summer of Love. Den Summer of Love, den haben manche erst in den 70er Jahren entdeckt. Die Themen der Hippies sind schließlich auch einfach Themen, die Jugendliche umtreiben. Sich gegen die Eltern aufzulehnen, althergebrachte Denkstrukturen aufzubrechen, Liebe statt Krieg zu machen, vielleicht auch Drogen auszuprobieren. Das ging auch mit 70er Musik, weiß Rainer Dachselt. Jesus came
down from heaven. Die 70er Jahre. Nervtötender Stampfrock, bombastische Konzeptalben, dumpfbackige Disco. Und das soll der Soundtrack unserer Jugend sein? Kommt, lasst uns eine Reise machen. Etwas Besseres als den Travolta finden wir überall. Aber vor allem in Kalifornien, 10 bis 15 Jahre vorher. I think that maybe I'm dreaming. So dachten wir vier Freunde und nahmen die Birds mit in den Urlaub. Und um die Zeltnachbarn ein bisschen zu erschrecken, Captain Beefheart. Oh, baby. Oh, baby. Und natürlich Grateful Dead. Und dazu unter freiem Himmel in Südfrankreich On the Road von Jack Kerouac lesen. Und dazu, naja, meistens blieb es beim preisgünstigen Rotwein. Außer einmal, wo Nunu aus Algerien vorbeikam und dieses komische Zeug dabei hatte, was man sich unter den Gaumen klemmte und dann stundenlang den Mond angucken. Spätestens zu Hause war uns klar, dass wir schon irgendwie Hippies waren. Aber es fehlte etwas Entscheidendes, die Drogen. Also unser Schuldealer hatte schon Gras, angeblich konnte er auch Kokain besorgen, aber wir wollten doch etwas wirklich Bewusstseinserweiterndes, was uns auf die andere Seite brachte. Einer musste los, nämlich ich, nach Frankfurt. Nein, nicht zum Profidealer. Wir waren außer Hippies ja auch noch Kleinstadtgymnasiasten mit Chemieleistungskurs. In die Unibibliothek bin ich gegangen und da habe ich dann tatsächlich die Vollsynthese von Lysergsäure-Diethylamid, zu Deutsch LSD, aufgestöbert und kopiert. Ich weiß heute noch, wie die Kopien rochen. Betörend. Es war aber auch der einzige Rausch in diesem Zusammenhang. Wir hatten zwar Zugang zum Chemielabor unserer Schule, fragen Sie nicht warum, aber die Synthese hätte in 25 irrsinnig komplizierten Schritten aus kiloweise teurem Ausgangsmaterial eine nur für Profis nachweisbare Kleinstmenge LSD ergeben. Wir haben es dann noch mit Mescalin versucht. Viel einfacher, aber schon im ersten Schritt wurde eine Zutat verlangt, die vor lauter Giftigkeit nur in zugeschmolzenen Gläsern erhältlich war. Es roch nach Horrortrip. Und so waren wir am Ende nicht mit allen Sinnen Hippies, sondern nur noch mit den Ohren. Und der Versuch, mit Hilfe der Chemie zur anderen Seite durchzustoßen, scheiterte. Wahrscheinlich zu unserem Glück. Denn in San Francisco war das LSD damals schnell verdrängt worden von Heroin, Speed und Kippen. Hey, Father Death, I'm flying home. Wie wir später erfuhren, waren das auch mehr oder weniger direkt die Todesursachen vieler von uns geliebter Musiker. Auch Späthippies machen eben die Erfahrung, die Vorhippie Allen Ginsberg so schildert. Als ich klein war, hatten wir ein Haus in der Nähe eines unbewohnten Grundstücks, voller Büsche und Bäume. Ich habe mich immer gefragt, was hinter all den grünen Zweigen und dem hohen Gras war. Als ich erwachsen war, bin ich um den Block gelaufen und fand heraus, was dort war. Eine Leimfabrik. My heart is still, as
time will tell. Da singt Ginsberg, von ihm hören wir jetzt. Dass sich die Hippie-Bewegung in San Francisco versammelte, dass es den Summer of Love dort gab, das war kein Zufall. Und auch wenn wir die Hippies dieses Sommers nicht unbedingt immer ganz politisch wahrgenommen haben, ihre Wegbereiter waren es. In den frühen 60er Jahren, da hatte sich die Friedensbewegung in San Francisco bereits formiert, die sich dann auch gegen den Vietnamkrieg einsetzte. Es gab das Free Speech Movement, freie Rede, an der Universität Berkeley. Es gab zum Beispiel eine Literaturzeitschrift mit dem Namen Change. Da lag einiges in der Luft und das hatte schon viel früher begonnen, bei den Schriftstellern der Beat Generation. Dieses Beat hatte angeblich erstmal gar nichts mit Rhythmus zu tun, sondern ist im Sinne von besiegt, müde, heruntergekommen zu verstehen. Professor Dr. Johannes Völz vom Institut für England- und Amerika-Studien der Uni Frankfurt, stimmt das so?
Also in der Tat haben die Schriftsteller der Beat Generation selbst immer wieder Definitionen dieses Begriffs geliefert. Und Jack Kerouac als einer der drei wichtigen Beat Generation Autoren hat in der Tat diese Adjektive benutzt. Er hat aber auch noch eine alternative Definition geliefert. Und zwar hat er gesagt, dass der Begriff Beat sei verwandt mit dem Begriff Beatitude, und das heißt sowas wie Glückseligkeit oder Seligkeit. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Gemütszustände, die mit diesem Begriff Beat angesprochen werden.
Da ist eine Menge drin. Wo fängt man an, wenn man diese Bewegung beschreiben möchte, die Bewegung der Beat Generation? Wo fangen Sie da an?
Also zunächst waren die Beats eigentlich eine Gruppe von Studenten mit einem großen Interesse an Literatur in New York, größtenteils an der Columbia University. Und die hatten viele Kontakte zu Leuten in der New Yorker Unterwelt, Drogendealer, zum Teil auch Stricher. Also eine Welt, die sich immer schon etwas zwielichtig zeigte, die am Rande der Gesellschaft stand, aber die trotzdem auch Teil der universitären Landschaft war.
Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, waren das die drei Hauptfiguren?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das sind die drei wichtigsten, einfach weil sie den größten Einfluss hatten. Das betrifft sowohl das literarische Werk, das sie hinterlassen haben, wie auch ganz einfach die Tatsache, dass zumindest zwei dieser Autoren, nämlich Burroughs und Ginsberg, dann wichtige Akteure wurden in der Gegenkultur der 60er Jahre.
Wichtig war ja das Gedicht Howl von Allen Ginsberg. Keine Reime, aber eine Wehklage. Drogen, Wahnsinn, Jazz, Kapitalismuskritik sind da Themen. Was hatte dieses Gedicht für eine Wirkung in den 50er Jahren?
Ja, die Wirkung war ungemein groß. Also zunächst mal hat Ginsberg dieses Gedicht vorgestellt bei einer Lesung in der Six Gallery in San Francisco. Und das war also ein historisches Event, weil da haben diverse junge Dichter vorgetragen. Und das war eigentlich der erste Moment, an dem sich die Beat Generation an der Westküste als richtige Bewegung formiert hat. Ginsberg hat mit diesem Gedicht von vornherein ganz großes Echo hervorgerufen. Das Gedicht war auch angeklagt, obszön zu sein. Es gab ein Gerichtsverfahren. Das hat letztlich Ginsberg gewonnen. Das hat noch weiter zu dieser Popularität des Gedichts, aber auch der gesamten Beat Generation beigetragen.
Kann man das sagen, was Ginsberg mit diesem Gedicht erreichen wollte?
Das kann man sicher nicht ganz definitiv zuspitzen auf ein bestimmtes politisches Ziel. Aber worum es den Beats doch ging insgesamt, war der als sehr konformistisch wahrgenommenen US-Kultur eine andere Kultur gegenüberzustellen. Und insofern waren Beats sehr früh dran mit dem Versuch, eine Gegenkultur zu etablieren. Das, was sich dann in den 60er Jahren eben als Massenbewegung wirklich auch durchgesetzt hat.
Ja, in den 60er Jahren unserer Massenbewegung der Hippies, der Summer of Love, dieses Aufkommen der Hippie-Bewegung. Wie haben die Beats denn diese jungen Leute gesehen, die Friede, Freude, LSD wollten?
Also die wichtigsten Beat Generation Mitglieder standen dem sehr positiv gegenüber. Das betrifft insbesondere Allen Ginsberg, der selber zu einer Galionsfigur der Gegenkultur wurde. Es betrifft aber auch durchaus William Burroughs. William Burroughs war auch 1968 in Chicago mit dabei, als es zu einer großen Demonstration kam während des Parteitags der Demokraten. Und da schritt dann Burroughs mit einigen anderen Mitgliedern der Beat Generation ganz vorne voran. Also die waren durchaus da der Meinung, dass das eine sehr gute Entwicklung ist. Allerdings ist die Ausnahme Jack Kerouac. Jack Kerouac hat eine gewisse Umkehrung gemacht. Er hat sich zurückgezogen, hat im Haus seiner Mutter gelebt, hat sich im Grunde in den Tod getrunken und wurde in dieser Zeit während der 60er Jahre dann auch politisch sehr reaktionär.
Wie kam es eigentlich, dass diese wenigen Schriftsteller für sich in Anspruch genommen haben, eine ganze Generation zu sein?
Das Gefühl, das diese jungen Leute hatten, war, dass sie der Mainstream-Kultur gegenüber ausgeschlossen sind oder von dieser Mainstream-Kultur nicht ernst genommen werden, nicht verstanden werden. Und das Gefühl war deswegen sehr früh da, dass man zwar eine Minderheit ist, dass man am Rande der Gesellschaft steht, aber dass man trotzdem mehr als nur ein einzelnes Individuum ist, dass man etwas zum Ausdruck bringt, was dieses System nicht hören will. Insofern war einerseits wichtig, zu einer Minderheit zu gehören, zu den Ausgeschlossenen zu gehören und gleichzeitig das Gefühl zu haben, wir sind aber in Wirklichkeit ganz viele.
Und viele wurden es dann eben mit dem Summer of Love.
Richtig.
Wir haben von René Gronert vom Folkwang-Museum vorhin gehört, dass zur Hippie-Bewegung natürlich auch die Querdenker und Weltbeweger gehörten, die dann auch später im Silicon Valley aktiv wurden, für kreative Unternehmenskulturen standen. Wie passt denn das Müde, was wir eingangs erwähnt haben, und das Besiegte der Beat Generation da rein?
Ja, ich glaube, da braucht man sich nur einmal die ersten Zeilen von Ginsbergs Gedicht Howl anhören. Er schreibt, ich sah die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört, hungrig, hysterisch, nackt. In den Zeilen zeigt sich schon, dass man es in Wirklichkeit hier mit einem Kreativitätsrausch zu tun hat. Und mit diesem Kreativitätsrausch wird eben reagiert auf das Gefühl des Ausgeschlossenseins. Ganz ähnlich auch der Schreibprozess, den Kerouac für seinen Roman On the Road hingelegt hat. Da hat er sich in eine Art Marathonsitzung hingesetzt, hat in seine Schreibmaschine ein Endlospapier eingelegt und hat so lange geschrieben, wie ihn die Drogen getragen haben. Also Intensivierung des Lebensgefühls war für diese Autoren ganz zentral.
Und dann auch im Summer of Love. Vielen Dank, Professor Dr. Johannes Völz vom Institut für England- und Amerika-Studien an der Uni Frankfurt. Jimi Hendrix, Cream und Jefferson Airplane, die waren im Ohr im Herbst, als die meisten College-Studenten längst abgereist waren aus San Francisco in diesem Sommer von 1967, dem Sommer der Liebe. Da wurde er zu Grabe getragen, damit die Hippie-Kultur zu Hause und nicht mehr im überfüllten Frisco ausgelebt wurde. Wenn Sie denken, die Hippie-Zeit sei längst vergangen, zumindest außerhalb von San Francisco, dann waren Sie noch nie in Breitenbach am Herzberg. Dort findet seit 1991 jedes Jahr eine Art Hippie-Festival statt. In diesem Jahr vom 27. bis zum 30. Juli, das Herzberg-Festival. Rock und Pop aus allen möglichen Bereichen. Patti Smith ist in diesem Jahr auch dabei. Im letzten Jahr hat Ina Rumpf die Freizeit-Hippies des 21. Jahrhunderts beim Herzberg-Festival gesucht.
Normalerweise Wiesen und Äcker, jetzt eine kleine Stadt aus Zelten, Wohnwagen und Bühnen am Fuße der Burg Herzberg. Ein paar Jungs koppeln einen Anhänger von einem Auto ab, den werden sie gleich auf das Festivalgelände ziehen.
Bier und Lebensmittel. Für 5 Tage, ich weiß gar nicht. Mal gucken. Ganz viel Obst und Gemüse zum Kochen und Bier.
Die kommen aus Schwalmstadt und freuen sich.
Auf die Musik, auf die Menschen, auf die ganz vielen netten Menschen, auf alles.
Und los geht's mit dem Anhänger.
1, 2, 3.
Aus der Schweiz sind Alexandra und Stella gekommen, zum allerersten Mal.
Ich habe Videos angeschaut und ich fand die Leute so sympathisch, dass ich unbedingt hierher wollte. Sie sehen so frei aus und sie lassen einfach leben.
Auf die Leute und die Atmosphäre, darauf freuen sich viele.
Das muss man eigentlich selbst mal erlebt haben. So, man kann mit jedem reden, es sind ja auch Menschen von allen Altersschichten vertreten, so kleine Kinder bis ja, Opas, alles da und es ist super schön.
Und sind die jetzt hier alle Hippies?
Im Herzen. Im Alltag geht es nicht.
Woran erkennt man eigentlich einen Hippie?
Am Aussehen. Entspannt gekleidet, meistens sehr bunt. Vorzugsweise Rasterzöpfe.
Love and Peace?
Love and Peace, so begrüßt man sich hier schon mal. Und damit hat auch das Motto des Festivals zu tun. Gunter Lords vom Veranstalterteam.
Wir hatten 2007 Edgar Broughton da, der während des Liedes Out Demons Out den wunderschönen Satz rezitiert hat, Fill your hearts with joy and love a lot. Und dieser Satz ist so schön, der ist einem Jahre im Gedächtnis geblieben und man bekommt immer vom Publikum so oft das Feedback, dass sie hierher kommen und sich das Herz auffüllen für das ganze Jahr. Und da hat es halt super gepasst, diesen Satz auch mal als Motto zu nehmen.
Und man kann sich getrost ums Herz kümmern, denn das Gelände ist trocken.
Wir haben auch das Glück, sobald die Sonne scheint und es windig ist, dann trocknet es in Windeseile ab.
Das Herz auffüllen mit Hippie-Kultur am Herzberg. Wir haben viel Musik gehört aus der Hippie-Zeit. Wir haben gehört, wie wichtig die kostenlosen Konzerte im Golden Gate Park waren in San Francisco. Und so mancher kennt die Geschichte von Jimi Hendrix, der 1966 das erste Mal eine Gitarre zertrümmert hat auf der Bühne, angeblich weil sein Name irgendwo falsch geschrieben war. Die Gitarrenzerstörung wurde dann zu seinem Markenzeichen. Auf dem Monterey Pop Festival dann noch die Steigerung, da hat Hendrix eine Gitarre verbrannt. Und vor ein paar Jahren ist so ein angekugeltes Instrument von Hendrix für 345.000 Euro versteigert worden. Ernst Hofacker ist Autor des Buches 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte. Guten Abend, Herr Hofacker.
Schönen guten Abend, hallo.
Wenn ich das richtig verstehe, ist Pop dann nicht auf die Musik beschränkt, sondern auf die ganze Kultur, ne?
Ja, natürlich, denn man darf ja natürlich nicht vergessen, dass gerade zu der Zeit, Mitte der 60er Jahre, die Musik im Grunde genommen auch eine kulturelle Vorreiterfunktion und in gewisser Weise auch ein Hauptmedium von kultureller Veränderung gewesen ist.
Die Musik als Motor für Veränderung sozusagen, wovon wurde denn die Musik beeinflusst?
Man kann ja sagen, dass mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Grunde genommen eine regelrechte Kulturrevolution begonnen hat in der westlichen Gesellschaft. Also politische oder gesellschaftliche Emanzipation, politische Liberalisierung, überhaupt eine Pluralisierung auch von Lebensstilen und so weiter. Das ist ja ein Prozess gewesen, der nicht allein 1967 stattgefunden hat oder sich gezeigt hat. Das ist ja ein Prozess gewesen, der im Grunde genommen auch schon in den 50er Jahren in vielerlei Bereichen angefangen hat und natürlich auch in der Kunst. Und die Popmusik hat natürlich beginnt im Grunde mit Elvis und dann den Beatles vor allen Dingen Anfang der 60er Jahre sehr schnell auch angefangen, einen gewissen Kunstanspruch zu entwickeln und ist dann eben auch viel komplexer und viel anspruchsvoller geworden. Und insofern war sie natürlich auch beeinflusst von gesellschaftlichen Bewegungen.
Warum haben Sie sich ausgerechnet das Jahr 1967 rausgesucht?
Ich habe mir das Jahr 1967 rausgesucht, deshalb, weil mir immer schon in meiner Arbeit als Musikjournalist, der sich natürlich auch viel mit der Historie beschäftigt, aufgefallen ist, dass sich gerade in dem Jahr unglaublich vieles gebündelt hat. Man kann wohl kaum sagen, dass es in irgendeinem anderen Jahr so massiv passiert ist. Also nennen wir die Beispiele Sgt. Pepper, Jimi Hendrix, die ganze Hippie-Geschichte in Kalifornien, das erste große Festival in Monterey und so weiter und so fort. Velvet Underground, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter diese
Ja, einiges
Dinge
davon haben wir schon gehört, ja.
Eben, ne? Und das ist natürlich 1967 geradezu explodiert, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, diese ganze Gegenkultur ist bis 1967 einschließlich eigentlich wirklich von einem großen Optimismus und von einer großen Fröhlichkeit in gewisser Weise auch getragen worden. Diese Idee, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, war vielleicht ein bisschen naiv, aber sie war reinsten Herzens sozusagen. Und ab 68 ist das natürlich gekippt, wie wir wissen.
Leider. Und auch die Zeitschrift Rolling Stones ist ein Produkt dieses Jahres, ne?
Ja, das S hinten dran, das dürfen Sie nicht sagen, dann sind es nämlich die Rolling Stones.
Da bin ich ja genau, da bin ich schon out, ja.
Aber der Rolling Stone, das berühmte Rockmagazin aus den USA, das ist tatsächlich 1967 zum ersten Mal erschienen, gegründet von Jan Wenner. Das war damals ein junger Mann, der in der Szene von San Francisco eben auch abhing und da dann die Idee hatte, ein Szenemagazin zu gründen. Und das ist tatsächlich, ich glaube, im November 1967 zum ersten Mal erschienen.
Sie haben aber einen ganz anderen Song aus dieser Zeit, nichts von den Rolling Stones, nichts von Jimi Hendrix, sondern von Traffic.
Den habe ich mir ausgesucht für diese Sendung, und zwar Hole in My Shoe. Das ist vom ersten Traffic-Album 1967. Den habe ich mir deshalb ausgesucht, weil natürlich kennt ihn nicht jeder, aber für mich ist er eigentlich ein Musterbeispiel für die Musik dieser Zeit damals, die ein kleines bisschen versponnen, auf eine sehr sympathische Weise versponnen war, die sehr fantasievoll war, die damals natürlich mit neuen Instrumenten wie diesem etwas gespenstisch klingenden Mellotron gearbeitet hat und die dann auch solche lustigen oder herzigen Elemente mit aufgenommen hat, wie zum Beispiel dieses Kind, was da so ein paar poetische Zeilen rezitiert in dem Song. Also ich mag den wahnsinnig gern.
Aber das Loch im Schuh hat nicht damit zu tun, dass man zu dieser Zeit auch so entspannte Mode getragen hat.
Nö, das nicht. Ich meine, wir haben ja eben schon einiges über die Mode dieser Zeit und die Hintergründe gehört. Wobei man darf ja auch nicht vergessen, die Hippie-Mode, wenn ich jetzt beispielsweise denke an das viele Wildleder, an die Fransenjacken, an die Stiefel und so weiter, das war ja auch ein sehr bewusster Rückgriff auf die Zeiten des alten Westens zum Beispiel, womit dann auch ganz klar so ein Ding dokumentiert war, zurück zur Natur und so weiter. Und insofern können Löcher im Schuh durchaus vorkommen, wissen wir ja alle, nicht?
Hole in my shoe, das haben wir bereitgelegt. Vielen Dank, Ernst Hofacker. Bevor Traffic loslegt, noch der Hinweis auf die Weltreise, die der Tag ab Montag unternimmt. Weltreise in die Hauptstädte jener Länder, in denen unsere Korrespondenten arbeiten. Die erleben da viel und haben viel zu erzählen. Von kommendem Montag an bis zum 11. August gibt's diese Erzählungen jeden Tag im Tag live ab 18.05 Uhr. Wir beginnen in Madrid, fliegen dann einmal um die halbe Welt und landen am Ende in der Stadt der Liebe in Paris. So wird das dann auch unser Summer of Love. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. Soldiers, which stood at my shoulder, and all the time you were.